Hallo, herzlich willkommen in Data seinem Hals. Ich bin Felo und ich bin hier heute allein. Das ist eine kleine Solo-Folge. Wie auch die letzten Male habe ich vor, wöchentlich kurze Ersteindrücke zu den neuen Episoden der neuen Staffel von Star Trek Strange New Worlds zu geben. Immer schön mit Spoilerwarnung, auch diesmal wieder. Und das, was ihr jetzt hört, dazu begrüße ich euch. Das ist mein Ersteindruck zu der nun mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5 zu der fünften Episode der dritten Staffel von Star Trek Strange New Worlds durch die Linse der Zeit. Through the Lens of Time. Ich muss da mal dran denken, eine Schulkameradin war mal ein halbes Jahr in England und hat dort einen gebürtigen Native Speaker gefragt, wie er denn wohl, er soll ihr doch mal sagen, den Satz through the street, da hätte sie immer Schwierigkeiten, sag doch mal through the street. Und er hat dann gesagt, down the lane. Ist einfach, wenn man weiß wie. Through the Lens of Time, ganz schwieriger Titel. Durch die Linse der Zeit, einfacher. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum das so heißt. Ich habe die Folge gestern gesehen. Und hier die notwendige Spoilerwarnung. Ich werde, weil es jetzt gerade ganz frisch ist und überhaupt spoilern, seid also gewarnt. Ich weiß allerdings nicht, ob diese Folge hier, dieser Podcast jetzt zeitnah, dieses schreckliche Wort, herauskommt. Denn ich habe gerade ein bisschen Probleme. Das kann, also technische Probleme, das kann tatsächlich jetzt eine Weile dauern, wenn ich Pech habe. ziemlich lange. Mal schauen. Vielleicht findet sich da noch irgendeine Lösung, dass ich doch wöchentlich meine Ersteindrücke euch mitteile, falls ihr das überhaupt für notwendig haltet. Es gibt Wichtigeres auf der Welt. In Italien regt man sich gerade darüber auf, dass in England ein Pasta-Rezept durch Beigabe von Butter verfälscht wurde. Das sind Aufreger-Themen. Das Rezept ist, ich habe es hier irgendwo, denkbar einfach, Pasta, Pfeffer und geriebener Käse. Und diese bösen Briten haben Butter hinzugefügt. Butter. Das wäre als so, als ob man einer Weißwurst Ketchup hinzufügen würde. Undenkbar. Tatsächlich hat man sich in Rom Beschwerden an die italienische Botschaft in London. Also es gibt wichtige Themen, über die man sich aufregen kann. Und ob ich jetzt meine komischen Ersteindrücke, mein Solo-Geplapper eine Woche oder zwei Wochen später auf den Server stellen kann, ist mir wurscht. Der war neulich mal kurz für einen Tag lang unten. Da gab's, war für über Nacht, war mal kurz alles weg. Das sind Wartungsarbeiten. Ist alles wieder da, was bis zu diesem Zeitpunkt hier auf dem Server im RSS-Feed zu finden war, sind alle Folgen noch da. Es kann nur sein, dass bis Ende August keine neuen hinzukommen. Naja Gott, die Welt geht nicht unter. Durch die Linse der Zeit. So, das waren meine Notizen. Ich muss sie jetzt mal zur Seite legen. Alles, das ist ja ein Ersteindruck. Also, worum geht's? Die Enterprise hat ja, so was richtig Schönes, Star Trekiges. Und die Enterprise ist im Orbit eines Planeten, ein Volk, das nicht so richtig will, dass man auf dem Planeten rumtrampelt, aber es gibt da eine archäologische Fundstätte, eine mögliche, die muss erst ausgegraben werden. Dazu erzähle ich gleich noch was, das fand ich ganz interessant. Und weil dieses Volk so ein bisschen pingelig ist, wir wollen nicht, dass ihr da so viele, darf nur ein sehr kleines Team runter, bestehend aus Schwester Chapel, wer war noch? Uhura, dann der Krankenpfleger von der Enterprise. Es hat einen Grund, ja, es ist eine medizinische Archäologische, medizinische, es ist medizinische Archäologie. Das gibt's. zumindest im 23. Jahrhundert. Man erforscht, erhofft sich da tollsten Dinge. Wer ist noch dabei? Der kleine Bruder von Ortegas, der darf als Dokumentationskameramann mit, der darf eine Doku darüber drehen. Auch dazu habe ich ein paar Gedanken. Interessante. Und am allerwichtigsten ist natürlich Dr. Corbin, der zu dem Zeitpunkt noch Freund von Schwester Chapel, der neue Tuppes, der diese Archäologie, diese Ausgrabung leitet und da jetzt so ein bisschen, sich da Großes erhofft von dieser Ausgrabung, und der obligatorische außerirdische Vertreter dieses Volks, der ist auch da. Schön blau und mit lustigen Stimmeffekten. Das Ganze wird problematisch. Sie kommen rein in diese große Fundstätte, aber sie kommen nicht mehr raus. Und drin gibt es Probleme. Der junge Krankenpfleger wird verletzt, auf die Enterprise zurückgebeamt, hat keine Augen mehr. Und alles ganz dramatisch. Er wird dann, es zeigt sich, er ist von einem dieser, der bösen Wesen übernommen worden, die einst auf diesem Planeten vor Äonen von Jahren gelebt haben, und der läuft dann amok und muss dann überwältigt werden, und das ist für Dr. Mbenga ganz, ganz schwer, weil das war so sein Schützling und er hat dafür gesorgt, dass der mit auf die Außenmission durfte, und jetzt, na, ist alles ganz tragisch. Unten ist es auch sehr dramatisch, denn dieses Team, das wird aufgeteilt, unfreiwillig, denn im Inneren dieses Tempels wird man auf mehrere Dimensionsebenen aufgeteilt. Also Phasen verschoben sind zwar alle im gleichen Raum, / nicht Raum, das ist so ein ganz, ganz absurder, toller, großer Riesenraum mit sich bewegenden Wänden, und als sie durch dieses eine Portal durchgehen, sind sie plötzlich aufgeteilt. Alle scheinen in einem unterschiedlichen Raum zu sein, aber, Spoiler, es stellt sich heraus, sie sind alle im gleichen Raum, zur gleichen Zeit, nur auf unterschiedlichen Ebenen, und müssen irgendwie zurechtfinden. Und dieser ich weiß nicht, ob ihr den Comic Little Nemo in Slumberland kennt von Vincent McKay. Ganz, ganz alter Comic, ganz, ganz von Anfang des 20. Jahrhunderts, Sonntagscomics, unglaublich fantastisch gezeichnete, enorme Bilder, auch was piepst hier so? Das ist wieder einer dieser fliegenden Boten. Müssen wir ein bisschen abwarten, das Piepsen irritiert. Ich trinke derweil einen Schluck von meinem nicht mehr ganz kalten Getränk. Ja, und an einen dieser Comics hat mich das erinnert, wenn sich diese Wände verschieben und alles unglaublich verziert und schöne Architektur ist, das hätte tatsächlich 1:1 fast aus einem Vincent McKay Comic Little Nemo in Slumberland stammen können. Schaut mal, ob ihr das findet irgendwo. Die Gesamtausgabe gibt es antiquarisch, ist ein großes Lesevergnügen, und mehr schon, obwohl es eindeutig Comics sind zur lustigen Unterhaltung, ist es heutzutage eher Kunst als Comic. Trotzdem anspruchslos genug, dass man auch als Kunstbanause sich daran trauen darf. Und auch als Comic-Unkenner dürfte man Spaß damit haben. Wo wollte ich denn hin? Wie komme ich denn darauf? Ach ja, ja, auf jeden Fall schaffen sie es dann am Ende und kommen dann wieder raus. Und auch der Krankenpfleger, der von der bösen Einheit übernommen ist, der wird dann aufgehalten. Zum einen von Captain Patel, die jetzt den Gorn in sich weckt und dann im Zweikampf Gorn gegen zertrumpft. Zwar irgendwas, dieses Wesen, das in wie heißt er denn der? Habe ich den Namen vergessen. Der junge Krankenpfleger drin ist. Eine sehr sympathische Figur, und man hat es halt, ich bin jetzt schon ein bisschen in der Besprechung, aber es ist ja eh nur ein Ersteindruck. Man hat es geschafft, dieses alte Trope, dieses alte Motiv wieder zu beleben, dass ein Besatzungsmitglied, das vorher keine große Rolle gespielt hat, auf einmal ganz eine große Rolle, wichtige Rolle spielt und am Ende der Folge stirbt. Ebenso wie das Narrativ, dass irgendjemand von einer bösen Wesenheit übernommen wird. Von, der Körper wird von etwas übernommen. Auch ganz, ganz alte Star Trek Tropes, die gehen auf TOS zurück, die findet man in jeder Serie. Und in der letzten Folge habe ich mich ja darüber beschwert, dass genau das, das ist alles, alles all und alles schon mal da gewesen und keine Überraschung und A und O. Könnte ich mich jetzt diesmal auch darüber beschweren, tue es aber nicht, was diesmal einfach nicht gestört hat. Das ist einfach ein Narrativ, aber es ist nicht so das große, überraschende Narrativ. Es ist nicht so als Überraschung aufgebaut worden. Oh mein Gott, das ist ja was Fantastisches, der ist von einer Wesenheit übernommen worden. Es ist spannend und es ist auch überraschend und es wird auch so aufgebaut, dass man es nicht sofort weiß, aber immerhin erahnen kann. Aber es ist nicht so die große Sensation, oder es soll nicht die große Sensation sein, wie es eben in der letzten Folge mit dem Holodeck war. Vielleicht liegt es auch daran, dass was hier erzählt wird, nicht eigentlich erst in 100 Jahren hätte passieren dürfen, so wie das mit dem Holodeck der Fall war. Ich weiß es nicht. Kann auch an anderen Dingen liegen. Auf jeden Fall, da hat auch mal jemand, ein Mitglied der Krankenstation, eine größere Rolle. Die sind ja sonst eher die Schwestern und Krankenpfleger dazu da, wie hier auch gesagt wird, einfach die Biobetten in Schuss zu halten. Könnte ja mal irgendwas Wichtiges passieren. Dieser junge Typ ist so begeistert, auf der Enterprise zu sein, dass er die langweiligsten Routinejobs macht und immer noch vor Begeisterung sprüht. Und Dr. M'Benga will ihm halt einen Gefallen tun, weil er merkt, wie begeistert der auch ist von Dr. Corben und dessen Forschungen, und will ihn halt helfen zu seinem ersten Außenteameinsatz. Es ist ja schon so, wir haben ein Schiff mit mehreren hundert Besatzungsmitgliedern, aber runter auf den Planeten kommen immer nur selbe halbe Dutzend. Das ist schon irgendwie ungerecht. Denk mal, da ist man auf dem Schiff, könnte die tollsten fremden Welten sehen und dann darf man nicht mit, bleibt man immer oben und kriegt auch nicht mit, was die da unten erleben. Es ist ja nicht so, dass dann ein Logbuch veröffentlicht, also so eine Schiffszeitung veröffentlicht wird. Was haben Captain und Offiziere dieses Mal Tolles erlebt, von dem wir nichts mitbekommen haben? Also, dass da mal so ein kleiner Hans Arsch aus der Besatzung mit darf, ist schon was Besonderes. Dummerweise ist es halt auch sein letzter Auftritt. Aber immerhin, der ist nicht erst in dieser Folge eingeführt worden. Den hat man schon in der ganzen Staffel gesehen und der hatte auch schon so Einführungen, die ein bisschen bedeutsamer waren. Also die auch so darauf hingearbeitet haben, zum Beispiel, dass er in der ersten Episode, das war glaube ich die erste Episode dieser Staffel, war er als Vertretung für Schwester Chapel an Bord, aber das könnte die zweite gewesen sein, also als Schwester Chapel wieder an Bord zurückkommt und ihren Chuppis mitbringt, ihren Professor mitbringt. Sie ist ja die Studentin, die sich in den Professor verknallt hat. Auch ein Trope, allerdings nicht eins aus Star Trek. Ja. Wäre er eigentlich, also der junge Krankenpfleger eigentlich überflüssig gewesen, aber er durfte dann trotzdem auf der Enterprise bleiben, weil er so viel Begeisterung gezeigt hat. Guter junger Mann, den behalten wir, solange bis er von irgendeinem Alien gefressen wird. Naja, aber was soll's. Das mit dem, was die Offiziere machen, kriegen die Lower Decks nicht mit, ist übrigens auch Teil einer Lower Decks Episode. Muss ich jetzt mal schauen, fällt mir nur gerade so ein. Da geht es wirklich in der ganzen Episode darum, dass die Besatzung keine Ahnung hat, was die Offiziere und der Captain eigentlich so treiben, alles falsch verstehen und dadurch in dieser einen Episode sehr viel mehr Probleme verursachen, als sie helfen könnten. Lower Decks macht auch immer wieder Spaß. Ich komme jetzt nicht drauf, welche Folge das ist. Vielleicht schreibe ich es in die Shownotes. Nochmal einen Schluck. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hin wollte. Dr. Corbum, da habe ich mir extra vorgenommen, mir die Namen zu notieren, dass ich die parat habe. bin ich schon. Ich bin ein Star Trek Podcast. Ich bin Arzt, kein Podcaster. So sieht es einfach mal aus. Nee, ich bin schrecklich. Dr. Corby? Mist, ehrlich, ich weiß es jetzt nicht. Es ist ja der, momentan ist er einfach nur der Neue von Christine und dadurch werden die romantischen Verwicklungen mit Spock etwas komplizierter und dass Spock jetzt was mit La'an hat, das finde ich auch irgendwie total, das finde ich ein bisschen affig. Das ist, das macht vor allem später zu Tos-Zeiten den Umstand, dass niemand an Bord der Enterprise, weder Spock, also Spock jetzt schon mal gar nicht mehr, also weder Uhura, Scotty, Chapel und Spock schon mal als allerletzter, wenn die dann in der TOS-Folge der Schlafende Tiger auf den Vorfahren von La'an Noonien Singh, nämlich auf Khan Noonien Singh treffen, dann müssten die eigentlich wissen, wer das ist. Weil die mit dem ehemaligen Besatzungsmitglied La'an Noonien Singh doch einigermaßen vertraut waren und Spock nun intim vertraut. Also da macht das irgendwie keinen Sinn, dass bei dem da nichts klingelt. Das ist schon arges Retconning. Ich habe mal gesagt, ich habe mit Retconning kein Problem. Jetzt sollte ich mich selber beim Wort nehmen und damit kein Problem haben. Mist. Notschluck. Mein Aufreger runterzuspülen. Ja, ja, die Pasta. Ich finde das toll. Eine Beschwerde an die italienische Botschaft in London. Oder war es die britische Botschaft in Rom? Wer weiß. Toll. Na, auf jeden Fall ist der, der kriegt jetzt ein bisschen mehr Fleisch dazu. Der hat ja später in TOS, später oder früher, wie man sieht, in TOS wird der noch eine große Rolle spielen. Da ist der verschollen, wird wiedergefunden. Schwester Chapel ist seine Verlobte, beziehungsweise er ist ihr Verlobter oder ehemaliger Verlobter. Und dann gibt es da noch eine große Geschichte. Was war denn das? Der alte Traum, glaube ich, die Folge. Was war denn das? Er hat sich einen Androidenkörper geschaffen, will ewig leben. Irgend sowas. Ich habe es jetzt nur so vage im Kopf. Ich glaube, das müsste der alte Traum, hoffentlich erzähle ich keinen totalen Blödsinn. Aber er kriegt halt hier auch schon ein bisschen Fleisch in diese Richtung, auf die Knochen, auf die erzählerischen Knochen, auf die charakterfigürlichen. Was für ein blödes Bild. Nein, er kriegt Fleisch. Fleisch! Fleisch! Einfach weil es hier gezeigt wird, wie sehr er sich für dieses Thema ewiges Leben, der ist ein Getriebener, das treibt ihn um, das beschäftigt ihn, denn das hofft er hofft es sicher auch in dieser archäologischen Ausgrabungsstätte zu finden, denn das Volk, das hier irgendwann mal gelebt hat, das wäre, hätte da wohl ich habe es nicht verstanden. Das war ein bisschen schwierig gestern. Ich muss mir das wahrscheinlich nochmal auf Deutsch anschauen. Ich habe die Technik in der Hinsicht nicht verstanden. Die hatten irgendwas gemacht, irgendwelche Dinge, irgendein archäologisch, medizinisch-technischer Grabimmel, der möglicherweise ewiges Leben hätte verheißen können, wenn man das da findet und mitnimmt, also wovon sowohl Dr. Korbach, Korbmeier, regnet es? Ich sitze hier draußen im Garten. Tropft das gerade? Das kann nicht sein, es gibt ja nicht mal Wolken über mir. Oder gießt da jemand, sitze ich in einem Rasensprenger vom Nachbarn? Was ist denn hier? Irgendwas tröpfelt hier. Pinkeln über mir irgendwelche Vögel? Ein Regenbogen, es ist strahlender Sonnenschein und irgendwas tröpfelt hier um mich herum. Eigenartig. Diese Natur, man sollte sie meiden. Es kann nichts Gutes bei rauskommen. Naja, auf jeden Fall, da ist jetzt schon mal was, schon mal ein bisschen mehr da. Es ist nicht einfach nur der neue Tuppes, der eifersüchtig sein darf oder auf den Spock eifersüchtig sein darf, sondern der kriegt ja so ein bisschen was mit. Auf den Weg. Ja gut, was hat mich eigentlich tatsächlich beeindruckt? Also das sind jetzt alles so Sachen, die kann man sich so ein bisschen auch zusammenlesen. Das sind so zum Teil Trivia-Sachen, alles nicht so wahnsinnig wichtig. Was mir wirklich sofort aufgefallen war, ist eine alte Fernseh-Science-Fiction-Tradition, die hier aufgegriffen wurde. Aber nicht von Star Trek, sondern von Doctor Who. Das Außenteam beamt runter in einen Steinbruch. Diese Planetenoberfläche, das war ganz offensichtlich ein Steinbruch. Der Drehort war ein Steinbruch. Die Planetenoberfläche wurde ganz offensichtlich in einem möglicherweise stillgelegten Steinbruch gedreht. Das hat man richtig gesehen. Es sah gut aus, vollkommen okay. Es ist eine archäologische Fundstätte, das sieht da ruhig aus, auch aussehen wie ein Haufen Schotter und Schrott und alles. Aber das ist etwas, was mir gefallen hat in Star Trek, gerade in TOS-Zeiten, sahen Planetenoberflächen ja meistens eher fantastisch bunt aus, mit rotem Himmel und pinkem Himmel und orangem Himmel und alles möglich, alle schönen Plastik- und Pappmaché-Studiobauten. Also eher nach Phantasialand als nach Außenlandschaft, während man schon in den 60ern bei Doctor Who in Großbritannien andere Wege gegangen ist. Wenn man da irgendwo auf einem Planeten gelandet ist, auf einem Fremden, dann wurde das wirklich ganz häufig in irgendwelchen Steinbrüchen gedreht. Das sah halt nach wüster, toter Planetenoberfläche aus. Das sah nicht sehr fantastisch aus, aber mein Gott, muss ja nicht jeder Planet sein. Sie beim, Entschuldigung, wie beim Anhalter durch die Galaxis, da ist es ja auch so, wenn Sie da auf Makratea landen, von der Roman von Douglas Adams, die Fernsehserie, der Film, alles Mögliche. Entschuldigung. Boah. Luft im Bauch. Bleibt alles drin, wird hier nichts mehr rausgeschnitten. Ich bin im Urlaub. Ich kann aufstoßen, aber ich kann nicht schneiden. Das widerspricht meiner Urlaubsphilosophie. Also da auf Makratea landen, ist Arthur, der Erdling, der von der Erde gerettet wird, ganz begeistert. Oh, stell dir vor, das ist der erste fremde Planet, auf dessen Planetenoberfläche ich stehe. Wie toll, wie großartig. Und Ford, der alte Planetentrotter, der zwar 15 Jahre auf der Erde festgesetzt hat, aber schon die Galaxie gesehen hat, sagt, ja, aber warum muss das ausgerechnet so ein Schrotthaufen sein? Es gibt hier nicht mal eine Imbissbude. In der TV-Fassung von Hitchhikers Through the Galaxy aus den 70ern, späten 70ern oder frühen 80ern oder 80ern ist es auch so, da landen sie auch ganz eindeutig auf einem Planeten, der eigentlich ein stillgelegter Steinbruch ist. Sie stiefeln tatsächlich durch einen Steinbruch und da wird das dann auch mal kommentiert. Bei Doctor Who wird es auch hin und wieder kommentiert, oh Doktor, warum landen wir denn auf so einem öden Planeten? Hier ist doch, es ist ja nicht schön hier. So, und da dachte ich auch wieder dran. Sehr nett. Auch eine Doctor Who-Erinnerung, die das in mir ausgelöst hat, nämlich an die Folge Tomb of the Cybermen. Die haben wir ja hier schon mal besprochen mit Sebastian. Eine alte Schwarz-Weiß-Folge aus den 60ern, in der ein archäologisches Team das Grab der Cybermen, die Grabstätte der Cybermen, ausgräbt. Und auch hier Steinbruch. Und die Ausgrabung erfolgt bei Tomb of the Cybermen mittels Dynamit. Sehr professionell. Archäologen dürfte das und Archäologinnen dürfte das mit Grausen erfüllt haben, dass die einfach gesprengt haben. Hier haben sie es bei Star Trek, hier ist Strange New Worlds, haben sie es ein bisschen raffinierter gemacht, aber eigentlich mit der ähnlichen Hauruck-Art. Sie haben einfach mal den ganzen den ganzen Grat, also das ist ganz offensichtlich auch ein Steinbruch. Man sieht sogar die Bohrungsspuren in der Erdwand. Und da wird einfach mal dieser Riesen, nennen wir es mal Tempel, den sie da freilegen, einfach weggebeamt. mittels Transporter wird das einfach weggebeamt. Das wird dann trianguliert und hast du nicht gesehen, was da aufgebaut wird an technischen Geräten. Und man sieht die Enterprise im Orbit von oben sogar einen Strahl herunterschicken und der wird dann auf diese Wand, diese Erdwand, diese Steilwand umprojiziert und dann wupp, wird einfach mal eine Riesenöffnung freigelegt, auch mit einem Hauruck. Hätte ja sein können, dass man da irgendwas kaputt macht, aber offensichtlich hat man gut genug aufgepasst. Immerhin dürfte das schonender gewesen sein als eine Explosion. Schön, ja. Und ähnlich wie in Tomb of the Cybermen sind wir dann auch in einer großen Grabstätte, in der dann erstmal der Fluch des Pharaos ereilt. Um reinzukommen, muss man irgendwie Inschriften lösen und Christine muss einen Tropfen Blut opfern und dann gibt es Inneninschriften und dann gibt es dann werden die Mitglieder dieser, eigentlich müssten die nach und nach dezimiert werden. Das Dumme ist nur, dass diese Mitglieder zur Hälfte aus Leuten bestehen, die halt später noch in den Serien und Filmen vorkommen. Also weiß man schon mal, Spock, Christine, Uhura und Dr. und Korb, das macht mich wahnsinnig, Corby. Ich sage jetzt mal Corby. Und Corby ist ein schöner, großer Name. Und Corby werden auf jeden Fall davon kommen. Es könnte sein, dass es den Kamerabuben trifft. Aber, naja, und Laan, aber es wäre schon irgendwie schade, die einfach so. Also, die kommen alle weg. Nur der blaue Außerirdische, der ist entbehrlich. Der darf von einer der bösen Fallen in der verbrannt werden, zerstört. Und eben der arme junge Krankenpfleger. Ja, der Fluch des Pharaos, der Fluch des Grabs hat sie ereilt. Es ist eine schöne Abenteuergeschichte. Ich mag ja Abenteuergeschichten in Star Trek einfach sehr. Es ist ein richtiges Star Trek-Abenteuer. Sie beamen runter auf einen Planeten, finden da was vor, ein altes Übel, was altes Böses, ein uraltes böses Übel, das nicht entkommen darf. Denken wir an die schwarze Seele aus TNG, darf auch nicht von dem Planeten runterkommen. Würde sich sonst irgendwie in der Galaxis ausbreiten, hat immerhin auch Tasha Yar umgebracht. Ne? Und auch sowas. Ich habe tatsächlich nichts dagegen, wenn alte Themen wieder aufgegriffen werden, alte Tropes wieder verwendet. Es sollte halt gut gemacht sein. Und dann ist das vollkommen legitim, was komplett Neues zu erzählen. Er ist auch einfach schwer. Und ich mag, und das Spektakuläre ist halt das Innere dieses Tempels, dieser mehrdimensionale, riesige Raum, das hat schon ein bisschen was von der TARDIS, das hat schon ein bisschen Timelord-Technologie, wenn sie da reinkommen und man sich fragt, das ist ja riesig, war das von außen auch schon so groß? Ja, es war groß, aber irgendwie kommt es einem vor, als ob es innen noch viel größer ist, vor allem mehrere Dimensionen. Hinter dem Ausgang verbirgt sich, das scheint wirklich mehrdimensional zu sein. Das Ausgangstor befindet sich nicht irgendwie am Rand einer Wand, sondern mitten in diesem Raum, der sich verschiebt und verbirgt und Ursache und Wirkung drehen sich um. Das heißt, sie müssen, wie Indiana Jones in Der letzte Kreuzzug, den Fuß ins Leere setzen, um zur Tür zu kommen. Und während sie dann gehen, formt sich unter ihren Füßen die Brücke zu der Tür, über die sie vorher reingekommen sind. Und deswegen müssen sie sie später erschaffen. Das ist ein schöner Logik-Wirrwarr, der mir aber sehr gefällt. Es ist so ein Paradoxon, eine Paradoxie-Logik-Gewimmel. Ich mag sowas. Und ich mag diese multidimensionalen Geschichten. Ich mag, dass das alles so ein bisschen nicht Meta. Es ist undurchsichtig, es ist mysteriös, es ist geheimnisvoll und es sieht halt auch einfach alles wirklich gut aus. Du erlebst immer wieder den gleichen Raum. Es ist eigentlich eine Plattform mit offenen Wänden, durch die man dann im Hintergrund sieht, wie sich die anderen Wände verformen. Ich musste da auch an Cube denken. Kennt ihr diesen Horror-Science-Fiction-Film Anfang der 2000er, die eine Gruppe von Sträflingen, die in in einer Art Gefängnis sitzen, das, Spoiler, sich am Ende als riesiger Kubikwürfel herausstellt, wo sich auch irgendwie immer wieder alles verschiebt und verformt. Und dadurch, dass sich hinten im Hintergrund irgendwie alles verschiebt und verformt, man das Gefühl hat, dieser Raum ist ständig, dieses Gebäude ist ständig in Bewegung, kein Raum bleibt an der gleichen Stelle, brauchen sie eine Weile, um herauszufinden, dass sie alle genau an der exakt gleichen Stelle stehen, nur eben in unterschiedlichen Dimensionen. Und das fand ich, das hat mir gefallen. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Das war auch clever, das war gut. Gute Idee, gut erzählt. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie es aufgehört hat. Das habe ich schon wieder vergessen. Es war, glaube ich, kein riesenspektakuläres Ende, sondern die Folge hat irgendwie aufgehört. War da noch irgendwas Spektakuläres am Ende? Sagt mir das mal. Ich weiß es jetzt echt nicht. Was war denn am Ende? Sie sind rausgekommen, das weiß ich noch. Wie genau, weiß ich nicht. Da waren Leichen rumgelegen, Leichen von anderen Archäologen, von anderen. Oh, das war toll. Vermoderte Leichen. Ja? Leute, die da vorher schon in die Falle gegangen waren. Und dann sind sie irgendwie rausgekommen, haben das verschlossen, haben auch die Wesenheit, das war ein bisschen komisch. Dieses Wesen, das den Krankenpfleger übernommen hat, wurde irgendwie aus ihm rausgetrieben. Scotty nimmt diese Energiekugel in die Hand und wirft sie in den Transporter, so ein bisschen basketballmäßig. Sowas kann man doch nicht einfach in die Hand nehmen. Das müsste doch dann auch Besitz von Scotty ergreifen oder was. Und dann hat das einfach mal nirgendwo hingebeamt. Das heißt, in den Transporterpuffer, der ja sowieso hier in Strange New Worlds auch so ein Wunderaufbewahrungskammer ist. Dürfen sich andere drüber mit beschäftigen. Der Transporterpuffer war ja schon vorher mal Thema und unter Fans auch Aufregerthemen, die Italiener mit ihrer komischen Pasta echt schlapp aussehen lassen. Man muss sich immer über irgendwas aufregen, das ist ganz wichtig. Und irgendwie haben sie halt dann ich weiß nicht, irgendwas haben sie dann verhindert oder Pelia hat noch einen großen Auftritt vor der Kamera, in dem sie irgendwas Dramatisches sagt. Ich mag die, die ist einfach total durch und drüber. Herrlich. Ach ja, und der junge Kameraknabe, der da diese Doku, Entschuldigung, ich sollte nicht so laut umrühren. Ich stelle das Glas mal zur Seite. Gene Roddenberry hatte ursprünglich mal als Konzept für Star Trek, das hat er dann in der Fernsehserie nicht weiter verfolgt, dass es sich bei Star Trek, also bei der alten Serie, The Original Series TOS, um eine Fernsehdokumentation handelt, die den Daheimgebliebenen auf der Erde diese erste 5-Jahres-Mission, denn das war zu dem Zeitpunkt, war das in dem Konzept von Gene Roddenberry, war die Mission von Kirk und Spock auf der Enterprise und so, das, was jetzt nach Strange New Worlds ungefähr so knapp 10 Jahre später wahrscheinlich passieren wird, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber so ungefähr um den Dreh, war das die erste 5-Jahres-Mission, die Leute, die von der Erde aufgebrochen sind ins Weltall, das waren so Abenteurertypen, die sich nicht so richtig in diese utopische, faule neue Welt eingefügt haben, diese schöne neue Welt, in der alle faul am Däumchen drehen und nur zu ihrer eigenen Selbsterfüllung vor sich hin drohnen. Und die Leute, die mehr dem Abenteurergeist noch verfallen war, die sich die Hände schmutzig gemacht haben, die wurden in Raumschiffe gesteckt und ins Weltall geschickt, um halt so ein bisschen Entdecker, Siedler, Sheriffs und so zu spielen. Und was man die Serie wäre dann tatsächlich eine Fernsehdokumentation. Und wenn man sich das mal anschaut, also es ist in der Serie nicht so geworden. Roddenberry hat das später nochmal aufgegriffen, als er den ersten Kinofilm, den Roman zum ersten Film geschrieben hat. Da wurde das tatsächlich dann nochmal genau dieses Konzept aufgegriffen, spannenderweise. Ich glaube, das habe ich aber auch schon mal irgendwo erzählt in diesem Podcast. Nur jetzt fällt mir es halt wieder ein. In der Serie, für die Serie wurde das ganz schnell wieder ad acta gelegt und es wurde ein anderes Worldbuilding betrieben. 23. Jahrhundert gab es die Föderation und die Sternenflotte, alles schon länger. Das kam aber auch nicht direkt von Anfang an, sondern das hat sich auch alles entwickelt. Und diese Idee mit dem Kamerateam, mit der Dokumentation, mit den Kameraaufnahmen, hat es nie in die Serie geschafft. Interessanterweise ist es aber ganz häufig so, wenn zum Beispiel in der Serie Kirk sein Logbuch spricht, dann ist das so ein Voice-Over über eine Szene, in der man oft Kirk sogar sieht, nur man sieht, dass er nicht spricht. Das wirkt tatsächlich wie eine nachträglich zusammengeschnittene Film- oder Videoaufnahme fürs Fernsehen geschnitten und bearbeitet. Und auch ganz viele Einstellungen wirken hin und wieder so, als ob man das Gefühl hat, da ist jetzt irgendwo eine Kamera positioniert, die das jetzt gerade filmt, was da passiert. Und nicht so, als ob man einfach, wie soll ich das sagen? Nicht so, als ob man einfach dabei ist, sondern als ob man das tatsächlich durch ein Kameraobjektiv sieht. Wie man das jetzt hier in der Folge ja auch zum Teil gesehen hat. Also da gibt es dann Stellen, wo man merkt, die Leute stocken und stammeln, weil die Kamera auf sie gerichtet ist. Und man sieht dann natürlich auch den Blick durchs Kameraobjektiv und alles mit Anzeigen und die Bilddarstellung ist etwas anders. Aber auch das gab es in TOS auch ganz häufig, nur halt eben nicht, weiß nicht, beabsichtigt, sondern es wirkte halt so. Und wenn man diesen Hintergrund kennt, was Gene Roddenberry da eigentlich mal vorgehabt hat, finde ich das ganz spannend. Ja, und hier haben wir eben auch wieder. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Gibt ja nichts Neues. Mir fällt jetzt nur Star Trek Generations ein, den siebten Kinofilm, die Übergabe von der alten auf die neue Crew. Da haben wir auch ein Kamerateam bei der Jungfernfahrt der B-Enterprise, als die Journalisten Captain Admiral, war er da schon wieder Admiral Kirk oder war er da noch wieder und noch Captain? War der am Ende Captain oder wurde Kirk nach der Degradierung vom Admiral zum Captain nochmal befördert? Ach, wie war denn das? Kirk war Captain, dann war er Admiral, dann war er Admiral, dann war er gemeutert, dann wurde er zum Captain degradiert und am Ende war er, glaube ich, immer noch Captain. Egal. Da hatten wir ein Kamerateam. Ansonsten wüsste ich es jetzt gerade nicht, aber ich will es auch nicht ausschließen. Es ist durchaus möglich, dass das in den vielen, vielen Serien, die es seit den 1960ern gibt und Filmen, nochmal irgendwo vorkam. Ja, ich würde sagen, wenn ich jetzt nicht irgendwas vergessen habe, war das mein Ersteindruck. Wie lange habe ich aufgenommen? Ach Gott, über eine halbe Stunde. Daran sind nur die Italiener und die Briten schuld mit ihrer Pasta. Können die das wagen? Das beschäftigt mich total. Wie heißt denn die? Ich habe das hier irgendwo. Ich habe das doch hier irgendwo stehen. Die Pasta ist das römische Traditionsgericht Cacio e Pepe. Pepe ist der Pfeffer wahrscheinlich. Cacio und Pfeffer. Tja, vier Zutaten. Vier Zutaten. Das ist eine zu viel. Ein Skandal. Eine große Aufregung. So, damit ihr euch nicht aufregen müsst, höre ich jetzt mit dem Quatsch hier auf. Und ihr könnt mir, wann immer das jetzt hier rauskommt oder wie oder wo, muss ich einfach mal schauen, gerne Nachrichten hinterlassen. Wie gesagt, der Blog steht wieder. Da könnt ihr Kommentare hinterlassen oder das Mail-Formular benutzen. Da wäre ich mir gerade nicht sicher, ob das geht. Macht's lieber nicht. Schreibt mir auch erstmal momentan keine E-Mails, weil ich fürchte, die kommen tatsächlich nicht an. Also kontakt@data-sein-haus.de ist momentan etwas zweifelhaft, ob das bei mir ankommt. Ja, Postkarten freue ich mich, wenn ich wieder zurück nach Köln komme und meinen Briefkasten aufmache und da viele schöne Postkarten von euch finde. Wenn ich aus meinem Urlaub zurückkomme und Urlaubspostkarten vorfinde von euch, würde ich mich freuen. Die Adresse findet ihr im Impressum. Ansonsten gibt es ja auch noch die gute alte Wunschliste. Tee, Kaffee, Schokolade, solche Dinge könnt und dürft, aber müsst ihr mir nicht schenken, wenn ihr nicht wollt. Denn die Wunschliste ist einfach nur ein kleines Dankeschön gedacht, als freiwilliges. Kein Sponsoring, keine Art. Die Podcasts sind, meine Podcasts sind, auch wenn sie momentan unter Schwierigkeiten erscheinen, kostenlos. In dem Sinne auch wertlos wahrscheinlich. Wenn sie nicht erscheinen, nützt das auch nichts, dass ihr euch bei mir bedankt. Oder braucht ihr euch auch nicht bedanken. Ihr könnt mir auch ganz tolle, teure Sachen schenken. Sind auch in der Wunschliste drin. Aber ich erwarte eher, dass ihr das nicht tut, weil es wäre ja schon ein bisschen wahnsinnig. Nein, ich freue mich auch einfach, wenn ihr weiter sagt, was ihr hier gehört habt, wenn euch das gefallen hat und ihr das ein bisschen teilt. Ihr seid ja auch auf den sozialen Medien unterwegs und könnt eigentlich immer den Link teilen. Gerade wenn ihr auf die Seite geht und da ist der Player, dann gibt es ja diesen ganz einfachen Teilen-Button. Oder ihr kopiert euch den Link. Ihr wisst ja hoffentlich, wie das geht. Also wenn ich jetzt anderen Leuten hier Unterricht geben muss wie benutze ich das Internet, das wäre schon sehr absurd. Aber freuen täte ich mich auf jeden Fall, wenn sich das ein bisschen verbreitet. Ihr könnt es auch einfach weiter sagen. Wenn ihr jetzt heute Abend zu Bett geht, statt dass ihr irgendwelche romantische Säuseleien in das Ohr eures liebsten Menschen zwitschert, säuselt, verliebt, sagt doch einfach: Schatz, ich habe heute diesen fantastischen Star Trek Podcast gehört. Den musst du dir anhören. Ich garantiere euch, das kommt so gut an. Eure Ehe ist gerettet in dem Moment. Das garantiere ich einfach mal. Nee. macht einfach, was ihr wollt. Ich wünsche euch was. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt auch die nächste Woche wieder einen Ersteindruck zur nächsten Folge Strange New Worlds aufnehme. Und keine Ahnung, wann die herauskommt. Vielleicht kommen die alle dann am gleichen Tag raus, wenn ich das irgendwann im September oder so wieder zum Laufen gebracht habe. Kann aber auch gut sein, dass ich einfach bis dahin auch eine sehr einfache Lösung, die mir gerade einfällt, auf Enervision ausweiche. Denn die können das. Da schauen wir doch mal, ob wir das hinkriegen. In dem Sinne, lebt flott und in Frieden.
Des Podcast-Imperiums.